Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich habe auch heute wieder Besuch dabei und quatsche nicht ganz alleine, beziehungsweise ich bin eigentlich eher zu Besuch.
Ja, genau. Und zwar bei mir. Ich bin Sarah. Und ja.
Sarah ist eine alte Schulfreundin von mir. Unser Abi kommt jetzt eh schon in die dritte Klasse.
Ja, oh wow. Es ist echt super lange her.
Ja, und wir kennen uns jetzt seit auch bestimmt 10 Jahre oder eher mehr so. Also wir waren nie in einer Klasse, deshalb können wir es gar nicht so genau zurückdatieren.
Aber ich glaube so richtig so in einer Gang, das ist schon so ungefähr 10 Jahre her.
Hätte ich jetzt auch gesagt, ne? Also schon a long time, ja. Genau, und wir sind nach dem Abitur sehr, sehr unterschiedliche Wege gegangen, aber haben dann irgendwann gemerkt, dass sie sich doch wieder kreuzen.
Mhm.
Abgesehen jetzt so vom Privaten sowieso, dass man sich immer wieder gesehen hat. Ich habe ja ein Jahr nach dem Abi habe ich meine Physio-Ausbildung angefangen. Und ja, nachdem dann so eigentlich der ganze Jahrgang fertig war mit Studieren, hat Sarah immer noch studiert.
Sarah ist auch immer noch dabei.
Ja.
Offiziell habe ich nach wie vor keinen Abschluss.
Das klingt jetzt, als würde sie nichts auf die Kette kriegen, aber ich glaube, du solltest mal für Aufklärung sorgen.
Ja, dem ist tatsächlich nicht so. Also ich habe mich dazu tatsächlich sehr bewusst entschieden. Ich habe auch nach dem Abitur erstmal ein Jahr lang pausiert, wie das auch viele andere so bei uns im Jahrgang gemacht haben.
Ich muss dazu sagen, wir waren der erste G8-Jahrgang in Bayern und haben uns das dann einfach mal gegönnt.
Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, ich hätte das auch bei G9 gemacht, weil ich hätte einfach mal, ich brauchte mal einen Break.
Ich hatte auch keinen Bock drauf.
Also ich bin da auch ehrlich. Ich habe auch viel in dem Jahr einfach gechillt, aber ich war auch ein bisschen im Ausland unterwegs und habe ein paar Praktika gemacht, um mal so ein bisschen hier und da zu schnuppern. Genau, obwohl ich eigentlich schon wusste, was ich studieren will. Und das hat sich dann auch irgendwie nochmal weiter gefestigt. Und dann habe ich dann nach dem Jahr angefangen, Maschinenbau zu studieren. Und wusste eigentlich auch schon ziemlich am Anfang, dass ich auch nochmal gerne ins Ausland möchte und eben während dem Studium ein bisschen Praxiserfahrung sammeln möchte. Und das funktioniert nicht, wenn man das dann alles auch in Regelstudienzeit machen will. Und deswegen habe ich mich halt entschieden, dann etwas länger zu brauchen.
Ja, aber man muss ja auch dazu sagen, du hast dich ja sowieso nicht für die damaligen Standardstudiengänge entschieden, sondern du hast ja gesagt, du machst keinen Bachelor und Master, sondern du wolltest ja von Anfang an Diplom machen.
Genau, also ich bin nach Dresden gezogen zum Studieren und dort ist halt für Maschinenbau immer noch das Diplom. Beziehungsweise, ich glaube, die sind sogar mal zwischendurch auf Bachelor und Master und dann wieder zurück. In vielen anderen Studiengängen sind die auch wieder aufs Diplom.
Klingt wie bei G8 so.
Ja, ich muss sagen, also damals war ich da total heiß drauf, auf Diplom zu studieren. Heute muss ich sagen, ich sehe den Sinn gar nicht so wahnsinnig dahinter. Es hat beides seine Vor- und Nachteile, ob man jetzt Bachelor und Master oder Diplom macht. Das Einzige, was mich jetzt so gegen Ende dolle gestört hat, ist, keinen Abschluss zu haben zwischendurch, wo halt andere dann einfach besser bezahlt werden. Also es ist im Endeffekt wirklich das Einzige, aber ansonsten der Studiengang ist komplett der allerselbe. Man macht auch das Allergleiche. Ich habe sogar auch quasi eine Bachelorarbeit geschrieben.
Genau.
Ich wollte es nochmal genau
betonen. Wir hatten Deutsch-Pflicht-Abi, muss man dazu sagen.
Ja, aber im Maschinenbaustudium wird das Deutsch einfach automatisch schlecht. Da legt keiner Wert drauf. Ja, da möchte ich gar nicht von anfangen, was wir so für grammatikalische Fehler auf den Folien immer hatten. Nee, aber ich habe sogar eine Bachelorarbeit geschrieben, die aber halt einfach keinen Abschluss gegeben hat. So. Und das
ist halt aber so. Schon bitter, ne?
Ja, das ist halt das, was mich jetzt so einfach bezahlungstechnisch übelst nervt. Ja. Aber ansonsten ist es wirklich komplett das Gleiche.
Und was machst du jetzt aktuell? Chillst du jetzt hart? Also wir haben jetzt Feiertage, aber...
Ja, also aktuell schon. Und esse auch sehr viel. Das ist so momentan mein Tag. Nee, ich habe jetzt tatsächlich gerade erst meine Diplomarbeit abgegeben und hoffe jetzt mal inständig, dass ich sie auch bestanden habe und genau, dass ich dann im Januar verteidigen kann und dann tatsächlich mal wirklich einen offiziellen Abschluss habe und mich dann Dippel-Ing nennen darf. Also Diplom-Ingenieurin. Genau, und jetzt im Moment, wenn ich jetzt nicht gerade schlafe oder esse, bereite ich meine Verteidigung halt schon ein bisschen
das
vor.
Das kann Sarah auch am besten. Essen
kann,
und schlafen.
Das kann ich sehr gut durchaus.
Ich möchte nicht sagen, dass du sonst nichts kannst, aber das kannst du wirklich richtig gut.
Das gehört zu meinen Talenten.
Ja, und wie wir dann auch gemerkt haben, dass wir irgendwie beruflich doch irgendwie wieder so ein bisschen zusammenfinden, war dann, als du gemerkt hast, dass sich der Medizinbereich und die Medizintechnik da sehr interessiert.
Ja. Also das war mir eigentlich schon immer so ein bisschen klar. Ich komme ja aus einem Ärztehaushalt, Medizinerhaushalt Und da war der Weg irgendwie schon ein bisschen vorgezeichnet. Wenn man schon kein Medizin studiert, muss man zumindest irgendwie was machen, was ein bisschen in die Richtung geht.
Nein, also irgendwie die Ehre der Familie rettet.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, ich wurde zu gar nichts gezwungen. Also meinen Eltern war das völlig wurscht. Im Endeffekt haben sie eigentlich sogar eher gesagt, mach alles außer Medizin.
Das ist ja, glaube ich, jeder Mediziner zu seinen Kindern.
Ja, viele auf jeden Fall, viele. Nee, aber irgendwie war das Interesse einfach schon immer auch da. Und ich hatte auch lange überlegt, ob ich Medizintechnik studiere. Wollte dann aber einfach lieber im allgemeineren Bereich bleiben, ob... Also, nee, also eigentlich bin auch zufrieden mit der Entscheidung. Ich glaube, im Master hätte mir das ganz gut getaugt. Ich habe das nämlich tatsächlich nie vertieft im Studium, bin aber einfach über die Jobs, die ich dann hatte, so Praktika und auch als studentische Hilfskraft habe ich dann öfter halt irgendwie in dem Bereich was gemacht.
Was hast du denn gemacht?
Und
erzähl.
Okay, also angefangen, in meinem Pflichtpraktikum hatte ich eigentlich tatsächlich noch gar nicht so viel mit Medizintechnik zu tun, wie ich es gerne gehabt hätte. Wo es dann richtig losging, war eigentlich, als ich dann am Fraunhofer-Institut in Dresden ein Praktikum gemacht habe. Eigentlich an einem Institut, was jetzt nicht per se Medizintechnik ist, aber die hatten eine kleine Unterabteilung oder haben eine kleine Unterabteilung Medizintechnik. Und genau da habe ich dann ein Praktikum gemacht. Das war so ein bisschen ein Lückenfüller zwischen meinem Pflichtpraktikum und meinem anstehenden Auslandsaufenthalt. Genau, und da... Ja, habe ich dann das erste Mal so mit Medizintechnik zu tun gehabt. Also die machen sehr viel, auch so Orthopädietechnik und auch andere Geschichten. Ich hatte da jetzt dann konkret mit Hüftimplantaten zu tun. Also nicht direkt mit den Implantaten selber, aber mit Vorrichtungen, die dafür gebraucht wurden.
Um die dann zu bauen, oder?
Um die zu testen, tatsächlich, okay. Genau. Weil da einfach neue Technologien ausprobiert wurden. Und da ging es dann so ein bisschen um das Testen dieser neuen Technologien. Und da hatte ich dann das erste Mal mit der Medizintechnik Berührungspunkte so richtig beruflich. Und genau, nach meinem Auslandsaufenthalt habe ich dann auch an dem Institut wieder angefangen zu arbeiten. Auch wieder in der gleichen Abteilung und habe dann auch letzten Endes an diesem Projekt noch ein bisschen weitergearbeitet als studentische Hilfskraft. Habe dann auch noch so ein Zwischending zwischen Bachelor- und Masterarbeit dort angefertigt, was wir noch machen müssen. Ja, wir müssen auch 3 Arbeiten schreiben, aber kriegen trotzdem nur einen Abschluss am Ende.
Toll.
Ja, es ist ganz, ganz toll gelöst. Genau.
Aufwand nutzen läuft da, ne?
Absolut. Ja, war sehr umfangreich auch. Und das habe ich da eben auch noch am Institut gemacht, genau. Und habe dann über diese Stelle am Fraunhofer dann auch noch einen weiteren Auslandsaufenthalt ermöglicht gekriegt quasi und konnte noch ein Praktikum in Neuseeland machen, was in der Biomechanik war, tatsächlich noch ein bisschen grundlagenforschungsmäßiger als das, was ich am Fraunhofer-Institut gemacht hatte und auch ein bisschen näher sogar noch an der Medizin bzw. an der Anatomie dran. Das war auch ziemlich interessant, da habe ich auch extrem viel gelernt. Genau, und dann habe ich jetzt meine Diplomarbeit an einem Institut, was zu unserer Fakultät Maschinenwesen dazugehört, geschrieben. Und das war auch wieder im Bereich Medizintechnik. Da ging es jetzt aber um Herzklappenimplantate.
Auch sehr cool.
Ja.
Auch sehr spannendes Thema. Was bei mir am meisten so hängen geblieben ist über Neuseeland, ist, abgesehen von den schönen Reisen, was du uns immer wieder geschickt hast und wo sich dann jeder in Deutschland dachte, ah, fick dich. war aber auch vor allem, dass du irgendwie mit Sehnenplastiken gearbeitet hast. So, das war so, aber wahrscheinlich ist es auch nicht so ganz richtig.
Ja, also ich hab jetzt nicht direkt, also was wir dort gemacht haben, waren im Endeffekt biomechanische Versuche. Es ging erstmal, in erster Linie ging es dort drum, quasi zu charakterisieren, wie biologisches Gewebe quasi mechanisch aufgebaut ist, um anhand von diesen Werten dann wieder weiter damit arbeiten zu können. Also eben Implantate zu entwickeln oder auch bestimmte Simulationen oder ja, vielleicht irgendwie nachzuvollziehen, genau wie die Mechanik einfach funktioniert im Körper und dann vielleicht auch Verletzungen besser zu verstehen und eben auch besser heilen zu können. Aber das ist quasi am Anfang der Nahrungskette gewesen. Also es ging wirklich im Endeffekt erstmal darum zu charakterisieren, wie das aussieht, genau. Und wo dann vielleicht Sehnen und Bänder auch ins Spiel kamen, wo ich jetzt aber in der Studie konkret gar nicht unbedingt beteiligt war, war ja, im Endeffekt, platt gesagt, dass man halt einfach die Dinger zerreißt und guckt, was passiert. Genau, und damit kann man dann...
Und habt ihr dann an Kadavern geforscht oder habt ihr sich Leute verletzen lassen? Also, er hätte die Ethikkommission wahrscheinlich nicht durchgehen lassen.
Also das hätte ich auch sehr interessant gefunden, durchaus. Kannst du dir bitte mal ein Band reißen? Wir hatten da so eine Studie am Laufen. Nein, tatsächlich ist es so, dass... Also ich habe dort in der Anatomie gearbeitet, mein Chef war auch Mediziner und der Arbeitskollege, mit dem ich dort direkt zusammengearbeitet habe, eben auch. Genau, beide aus der Anatomie quasi. Und ja, wir haben dort mit Kadavern gearbeitet, was für mich natürlich als Maschinenbauerin erstmal sehr gewöhnungsbedürftig war. Musste ich auf jeden Fall doch erstmal mich so ein bisschen einfinden, wie das ist, in so einem anatomischen Labor zu arbeiten. Genau, aber das ist auch sehr interessant, weil da gibt es natürlich dann auch große Limitationen, weil natürlich verhält sich Gewebe an einem toten Menschen ganz anders als an einem Lebenden. Ja. Und da hatte aber eben auch mein Chef schon unterschiedliche Studien am Laufen gehabt vorher, wie unterschiedliche Arten das Gewebe zu konservieren, die mechanischen Eigenschaften beeinflussen und pipapo, genau. Also da gibt es dann quasi auch nochmal eine Menge Sachen, die man dabei beachten muss. Genau, aber im Endeffekt haben wir mit, ja, schon etwas länger toten Menschen gearbeitet.
Also sie waren noch nicht komplett verwest, aber sie waren schon ein paar Jahre tot.
Dann kann man da
tot,
nicht...
Tot,
ja. Man tot. Man tot. Da kann man dann leider, wenn die schon etwas am Verwesen sind, nicht mehr allzu viel rausfinden.
Ja. ja, ich kenne das ja auch. Ich war während der Ausbildung in der Charité in Berlin, weil unsere Lehrerin netterweise über irgendwelche Fortbildungen von früher einen kannte, der dort gearbeitet hat, und dann war ich zweimal dort und wir hatten quasi sowas wie einen Sezierkurs. Wir haben nicht seziert, aber wir haben die unterschiedlichsten Gewebe uns angeguckt und das war nicht für jeden was, aber ich fand es total mega. Ich fand es total spannend, ja, ja, und total interessant, wie man denn so eigentlich im Inneren aussieht und auch wie lange so Körper erhalten werden kann, ja, durch die Technik. Ich werde einfach nie vergessen, dass da gab es so ein Torso, da waren die Beine abgeschnitten, die Arme abgeschnitten und der Kopf war aber irgendwie nicht so ganz sauber abgetrennt. Oh, und kein Mensch weiß einfach, wo dieses Ding herkommt. Ach, also das Wahnsinn. Gibt's wohl, also die ältesten Professoren an der Charité wurden gefragt, so, ja, weißt du, wo das herkommt? Und die waren wohl schon in der Nachkriegszeit dort. Und selbst die wussten es nicht. Also das Ding war plötzlich einfach da.
Oh Gott, wie verrückt.
Also da wurden dann auch schon viele Scherze gemacht, dass die Mafia das dann einfach mal an der Charité abgelegt hat.
Die Frage ist, würde es auffallen?
Also scheint keinem aufgefallen zu sein. So.
Eigentlich keine blöde Idee, um Leichen loszuwerden. Versteckt in der Anatomie.
Ja, toll. Jetzt geben wir auch noch Ratschläge, wie man Leichen verschwinden lassen kann.
Du musst ja
auch
erst
das ist ein bisschen schnell eskaliert jetzt.
Du musst ja aber auch erstmal wissen, wie du das überhaupt so einlegst. Nee, aber ich fand das tatsächlich, also ich finde es auch mega spannend, so eine Anatomie zu sehen. Das ist schon Wahnsinn, auch wirklich mal, ja, das nicht nur so auf Zeichnungen zu sehen.
Ja, absolut. Und das ist halt wirklich ganz anders als im Anatomiebuch. Im Anatomiebuch, Anatomiebuch hast du halt wirklich immer dieser perfekte Körper, die wunderschöne Wirbelsäule, perfekte Ansätze, nichts ist kaputt, alles ist schön. Und dann siehst du da Menschen, sind ja nicht nur alte Menschen dort in der Charité, in der Anatomie, sondern ja auch Leute, die jünger gestorben sind und dann ihren Körper gespendet haben. Mhm. Was ich sehr, sehr cool finde übrigens, damit angehende Mediziner da einfach dran,
ja,
salopp gesagt, basteln können, aber auch wirklich einfach lernen können oder auch Physios wie ich jetzt. Und dann sieht man da einfach mal, dass der menschliche Körper irgendwie total perfekt gebaut ist, aber jeder Körper trotzdem wieder komplett anders ist.
Mhm,
ja, und mega spannendes Thema eigentlich. Können wir, glaube ich, noch 3 Stunden drüber reden.
Ja, also Anatomie ist wirklich super, super interessant. Also,
aber wo siehst du denn jetzt, nachdem du da in Neuseeland warst und dort auch gearbeitet hast, denkst du, es ist realistisch, dass wir oder dass ich noch Patienten kriege, die mit so komplett neuem, nicht organischem Material versorgt sind? Heißt, heute werden Kreuzbänder werden irgendwie zusammengenäht mit irgendwelchem Material, das sich auch auflöst oder auch nicht auflöst. Da gibt es ja aktuell auch immer wieder unterschiedliche Ansätze. Aber wie siehst du denn da die Zukunft?
Also ich weiß jetzt natürlich nicht, was es da alles für Operationsmethoden gibt, aber soweit ich weiß, werden ja Teile von körpereigenen Sehnen quasi entnommen. War das nicht irgendwie so?
Genau, neu gezüchtet so, ja, ja. Dass man da auch dran ist. Aber das ist alles, wo...
Nee, dass einfach körpereigenes Gewebe quasi verwendet wird.
Ja, genau. Du verwendest zum Beispiel fürs Kreuzband, verwendest du Sehnen von deinen Muskeln vom Hinterbein, vom hinteren Bein.
Hinterbein?
Ja. Wir haben 4 Läufe.
Ja. Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Nein, aber da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, sowas zu behandeln. wo, also ich bin da natürlich jetzt auch echt nicht so ganz fit, was die ganzen momentanen OP-Methoden irgendwie angeht. Aber was ich halt sehe, wo ein ganz großer Trend hingeht, generell jetzt auch nicht nur in dem Bereich, ist halt natürlich der Bereich des Tissue Engineering und auch solche Geschichten wie Bioprinting. Ich weiß nicht, ob der Begriff was sagt, wo es eigentlich im Endeffekt darum geht, Gewebe irgendwo zu drucken in irgendeiner Form. Und ja, es ist ja auch letzten Endes ein Teil des Tissue Engineering. Und Tissue Engineering bedeutet ja im Endeffekt einfach nur, ich züchte sozusagen künstliche Gewebe. Und das ist was, da wird extrem viel daran geforscht. Die Sache ist, wenn es in einem Stadium ist, wo du es an der Uni siehst, dann dauert es locker noch 20 Jahre, bis du es auf dem freien Markt siehst, glaube ich. Also, soweit ich das jetzt immer mitbekommen habe, gerade im medizinischen Bereich, auch die Zulassungsprozesse an sich sind ja ultra lang. Und wenn es an der Uni noch ist, dann ist es ja auch noch weit weg von einem Produkt, sondern es ist ja tatsächlich noch Forschungsgegenstand. Aber das ist schon auf jeden Fall eine Richtung, in die es gehen wird, dass wir letzten Endes aus körpereigenem Material oder wirklich nur Zellen, so ja die Grundidee, dass wir einfach ein paar Zellchen haben und daraus irgendwie Stammzellen machen und daraus dann irgendwie Gewebe. Das ist ja so die große Idee, der große Traum und vielleicht irgendwann ganze Organe zu züchten und ja, also bei Organen bin ich da ein bisschen skeptisch, dass wir das noch erleben, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass man sowas vielleicht wirklich irgendwann nochmal bei Sehnen und Bändern sieht. Wobei man halt auch sagen muss, man unterschätzt, was für eine komplexe Mechanik diese Konstrukte einfach haben, weil alleine schon die Tatsache, dass du bei so einem Band nicht also es ist nicht wie bei einem Material, jetzt vielleicht die Ingenieure, die jetzt hier zuhören, wenn da welche dabei sind. Wenn man jetzt so ein Material hat und da irgendwelche Materialversuche dran macht, dann kann man ja eine Aussage wirklich über die, ja, über den ganzen Stab, den man da jetzt getestet hat, treffen. Das kannst du einfach bei einer Sehne oder bei einem Band einfach in der Form nicht, weil je nachdem, an welcher Stelle du dich dort befindest, ist sowohl der Aufbau der Struktur als auch einfach die ganzen Eigenschaften, die Dicke, die Geometrie, das ist so variabel, schon an einem Stück, sei das Stück noch so klein aus dem eigenen Körper. Und das ist halt die extrem komplexe Herausforderung an der Stelle. Und es gibt auch unterschiedliche Ansätze, das irgendwie nachzubauen künstlich und zu versuchen, da vielleicht in irgendeiner Form näher an die mechanischen Eigenschaften zu kommen. Aber dazu muss man sie auch erstmal wirklich 100% verstehen. Ja. Und ich bin nicht tief genug in der Materie drin, um mir jetzt ein Urteil zu bilden, wie weit wir da sind. Aber ich glaube, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir das, wo wir das jetzt in den nächsten 20 Jahren wirklich sehen, dass, wenn unser Kreuzband reißt, uns da einfach ein Stück Mundschleimhaut entnommen wird und dann einfach mal ein neues Band gedruckt wird. Ja. Glaube ich nicht. Also, ja. Es wird sicherlich ganz tolle neue Lösungen und Ansätze geben, vielleicht auch wirklich aus dem Tissue Engineering Bereich, mit denen du dann noch zu tun hast, beziehungsweise wo du dann vielleicht auch wirklich noch Patienten mitbehandelst. Aber das dauert,
glaube ich, noch eine ganze Weile hin. Ne? Ja. Also diese Diskussion kommt ja auch immer wieder auf, Entschuldigung, dass was ist denn, wenn wir unsere ganzen Organe drucken können? Leben wir denn dann ewig und so Terminator-mäßig dann durch die Gegend rennen und 500 Jahre alt werden oder so? Aber da glaube ich auch so, wie du das erzählst, dass das so weit weg noch von der Realität ist, dass das, also wir werden es jetzt definitiv, glaube ich, auch nicht mehr erleben, ne?
Nee, also man denkt immer, es ist schon so viel am menschlichen Körper verstanden, aber ich fand das sehr interessant und sehr lehrreich, deswegen in der Anatomie zu arbeiten, weil dann wird einem erstmal bewusst, ja, wir wissen extrem viel, aber wir verstehen auch ganz viel irgendwie noch gar nicht und wir wissen auch irgendwie gar nicht so richtig, wie wir mit unseren Methoden das auch irgendwie richtig verstehen sollen. Und das fand ich total spannend und lehrreich. Und ich glaube, das vielleicht auch ein bisschen ernüchternd, weil ich glaube, ich bin auch, als ich das erste Mal von Tissue Engineering gehört habe und davon gehört habe, dass es schon Drucker gibt, die Zellen drucken, dachte ich so, wow, irgendwann können sie mir eine neue Leber vielleicht drucken, was nach Weihnachten also auf jeden Fall nötig ist. Nee, aber man wird da einfach realistischer und versteht dann irgendwie, okay, die Strukturen sind viel zu komplex und wir verstehen sie auch noch nicht in ihrer kompletten Komplexität. Ja, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo viel Herzblut reingesteckt wird von einer Menge Forschern auf der ganzen Welt. Ja.
Also ich finde das auch ein super, super spannendes Thema und ich hatte ja eine Gruppe eröffnet über eine App, wo du dann uns immer Updates geschickt hast, so von Neuseeland und ich war dann immer ganz traurig, wenn dann keine Arbeitsupdates kamen und du dann immer geschrieben hast, das interessiert die meisten wahrscheinlich nicht. Ja. Aber ich dachte so, oh, erzähl mir mehr. Ist natürlich auch immer schwierig, das über Schriftform da irgendwie kurz zusammenzufassen.
Ja.
Ne? Aber ganz großes, ganz spannendes Thema. Und ich bin da gespannt auch, wie dein Weg dann da weitergeht und wie sich das alles entwickelt und wo du in 20 Jahren bist, wie du arbeitest und was sich dann schon für Fortschritte ergeben haben, was sich dann entwickelt hat. Das wird, glaube ich, richtig mega.
Ja, es wird auch spannend zu sehen, ob ich da jetzt überhaupt auch in der Forschung bleibe. Aber wenn, ja, was man da dann auch noch so alles mitbekommt. Man kriegt natürlich andere Insights, wenn man da wirklich auch an der Uni oder an einem Forschungsinstitut mit drin ist. Ja. Sachen, von denen dann halt Autonormalverbraucher logischerweise erst Jahrzehnte später erfährt.
Weil, ja, logisch.
Ja, wie gesagt. Ja.
Aber dann sitze ich ja jetzt an der Quelle. Das ist ja wundervoll. Ja, nochmal zu Neuseeland. Da hast du ja auch ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Und du hast ja dann auch einen Australier kennengelernt.
Ja, ich sehe schon.
Namens Scott.
Ja.
Erzähl mir doch mal von Scott.
Ja, also genau, ich habe ja im Bereich Biomechanik tätig und der Name, ja, beziehungsweise, ja, wenn man sich was unter Mechanik und Bio vorstellen kann, dann kommt man vielleicht auch relativ schnell auf Physiotherapie. das hängt ja schon relativ eng zusammen. Damit ist ja auch nicht unbedingt nur die Mechanik einzelner Gewebe gemeint, sondern auch eben, ja, zum Beispiel, wenn es um die Mechanik des Laufens geht und solche Geschichten und der Gelenke und so weiter, wie die sich bewegen und wie das alles funktioniert. Genau, und in diesem Rahmen gab es dann eine Konferenz, die, glaube ich, zum 11. Mal zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat. Und die hat in Auckland stattgefunden. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, als ich eben gerade in Neuseeland war und mein damaliger Chef hat auch eben mitorganisiert, war da mit im Komitee und hat mich dann eingeladen, mitzukommen auf die Konferenz. Und dort habe ich dann eben noch eine Menge anderer Ingenieure, aber auch eine Menge Physios kennengelernt tatsächlich. Und unter anderem auch mein jetzigen Freund, der eben Australier ist und als Physiotherapeut tätig ist dort.
Ja, und ich finde das einfach ganz spannend, wie wir uns, also ich habe mich noch nie mit Scott unterhalten, leider, wobei ich da auch immer noch großen Respekt habe durch diesen kleinen australischen Slang-Dialektmix. Ja. Aber wir haben uns ja immer unterhalten, was er so erzählt hat und dann was ich so erzählt habe und ich ihm tunlichst davon abgeraten habe, jemals mit dir nach Deutschland zu ziehen, was mir als deine Freundin natürlich gar nicht gefällt.
Ja.
Aber ja, da hast du ja auch nochmal so ein bisschen was erzählt, was er da macht. Und er ist ja auch in der Forschung eigentlich tätig, ne?
Ja, genau. Also das war ja auch letztendlich, wie uns dann unsere Wege zusammengeführt haben. Er promoviert im Moment und also du kannst ja nur auf so eine Konferenz fahren, wenn du halt quasi irgendwie irgendwas einreichst, was du jetzt entweder gerade schon veröffentlicht hast oder veröffentlichen wirst. Mhm. Und dann darüber hältst du dann eben einen Vortrag. Und bei ihm war es eben gerade so, dass er da gerade sein erstes Manuskript damals eingereicht hatte und darüber dann einen Vortrag gehalten hat auf der Konferenz. Genau, im Rahmen seiner Promotion, was ja schon mal Punkt A ist, hat jemand schon mal einen promovierten Physiotherapeuten in Deutschland kennengelernt.
Kannst du nicht. Du kannst nicht promovieren in Deutschland. Du kannst nur den Weg übers Medizinstudium gehen, was tatsächlich einige machen.
Mhm.
Aber was ich eigentlich auch sehr schade finde, dass es...
Total, das ist ja auch nicht das Gleiche.
Aber dafür ist der Studiengang halt in Deutschland auch oft noch einfach zu grottig, dass ich sagen würde, diesen Doktortitel könnte ich ernst nehmen.
Ja, also ja, das kann ich mir auch vorstellen, wenn das jetzt gerade im Aufbau ist. Aber das ist halt schon mal der erste große Unterschied, sage ich mal. Er hat die Möglichkeit, einen Abschluss zu machen, den er halt so in Deutschland gar nicht kriegen würde und der ihm wahrscheinlich auch gar nicht anerkannt werden würde.
Nö, der dürfte wahrscheinlich nochmal komplett die Ausbildung durchlaufen, obwohl er komplett überqualifiziert ist.
Ja.
Aber dann sagt Deutschland halt so, du kannst keine Lymphdrainage, essentiell. Und er sagt dann wahrscheinlich so, für was brauche ich Lymphdrainage? Ja. Mhm. Alle... die evidenzbasiert arbeiten, wissen, okay, das ist halt auch einfach der Bewegungstherapie deutlich überlegen. Ja, mhm. Du hattest auch vorhin noch was in unserem Vorgespräch erwähnt, dass er jetzt ja zu Osteoarthritis forscht.
Genau.
Und da wohl auch auf deutsche Studienlagen gestoßen ist. Und da musste ich echt lachen und das ist eigentlich eine totale Schande, aber ich fand es trotzdem sehr witzig.
Also es ist halt schon krass irgendwie, wenn man das halt so mitbekommt, also wirklich wie viel Forschung in dem Bereich auch in Australien und auch in Neuseeland läuft. Ich habe ja auch mit ein paar Physiotherapeuten zu tun gehabt in der Anatomie. die da auch an diversen, in diversen Bereichen geforscht haben. Und es ist Wahnsinn, was da einfach, ja, an was für Dingen da untersucht wird und einfach wirklich mal geguckt wird, wie können wir beweisen, dass das was bringt oder nichts bringt. Und ich glaube, also soweit ich das weiß, macht man das ja in Deutschland in dem Bereich so gar nicht. Und
kaum, also sehr wenig einfach, weil es auch schlecht unterstützt wird.
Ja, aber ich meine, wenn du auch gar nicht die akademische Ausbildung dahinter hast, weißt du ja auch überhaupt nicht, was du machen sollst. Also wie sollst du denn, wenn du überhaupt nicht aus dem akademischen Background kommst, wie sollst du denn wissen, wie man überhaupt so eine Studie aufzieht und die ganz dann auf dem... Ja, in ein Paper bringt und ja, Scott musste dann halt, also ich glaube, das war ein Review-Paper, wo er eben mehrere Studien quasi zusammengefasst hat in einem Paper und da hat er dann auch ein paar Studien aus Deutschland gehabt, die er dann mal überlesen hat und ja, die Abstracts, die waren schon saupeinlich. Also das ist halt einfach, Methoden waren schlecht, auch so der, die generelle Grundidee dahinter, da hast du dir wirklich dann teilweise gedacht, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, so. Aber wie
es Hauptsache, halt, es hat mal jemand was veröffentlicht.
Ja, Hauptsache, es ist mal irgendwie Forschung aus Deutschland gekommen.
Ja.
Und das ist schon traurig, weil das ist schon, ja, das sind beides hochentwickelte Industrieländer und man sollte denken, dass da irgendwie so ein bisschen qualitativ das, was Ähnliches bei rumkommt, aber halt gar nicht.
Das ist schon bitter.
Ja, und das... ja. Nee, und Scott hat mir das auch wirklich immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern geschickt. Ich muss aber da natürlich noch mal einen kleinen Disclaimer am Rande bringen. Ich bin selbst natürlich noch keine wirkliche Forscherin. Ich habe selber noch nicht wirklich was publiziert und so. Ne? Ich will mir auch nicht anmaßen, jetzt krass über die Forschung von anderen Menschen zu urteilen. Aber ich meine, wenn man ein bisschen in dem Bereich schon unterwegs war, dann sieht man ja auch ein bisschen, ob was einigermaßen Qualität hat oder nicht. Und das ist einfach so die... Ich möchte das den Leuten auch hier gar nicht vorwerfen, weil wie gesagt, es fehlt ja auch der Background. Aber wenn mir jemand, der halt wirklich schon seit ein paar Jahren in dem Bereich forscht, mir das schickt und einfach sagt, das ist Schrott, es ist traurig, es ist einfach ein bisschen peinlich.
Ja, würde ich gerne mal wissen, was das für Studien waren, wer dahinter gesteckt hat.
Ne? Ja, ich kann es ja auch nicht
mehr sagen. Aber nee, ist jetzt auch nicht wichtig. Also falls sich jemand angesprochen fühlt, darf sich gerne melden. Und wir können es nochmal mit Scott ausdiskutieren.
Guter Plan.
Der wird sich sicherlich auch freuen. Ich bin ja auch noch nicht so da drin. Ne? Ich habe jetzt ein Jahr Studium hinter mir, habe jetzt auch eine Weile ausgesetzt und habe aber auch immer noch nicht das Gefühl, dass ich eine anständige Bachelorarbeit schreiben kann. Mhm. Weshalb ich mich halt auch nochmal mit einer Freundin, die jetzt Bachelor, Master in Physiotherapie hat, plus jetzt noch obendrauf Biochemie studiert, nochmal zusammensetzen werde und einfach nochmal Hilfestellungen brauche, wie ich auch nur so eine ordentliche Flowchart aufbaue, wie ich gesucht habe. Mhm. Habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also das ist eigentlich schon bitter und mein Studiengang ist ja aus Holland, aber so in Holland läuft es dann halt, ja, das ist das Ziel. Seh zu, wie du hinkommst.
Ja, gut, aber das muss man sagen, das hat ja so ein bisschen die, oder das ist ja allgemein, was ein Studium ist im Endeffekt. Ja,
absolut. Damit lernst du es halt wirklich.
Ich werf dir deinen Happen Lernzeug hin, friss oder stirb.
Ja.
Also du bist ja schon auf dich gestellt. Also als ich meine erste wissenschaftliche Arbeit angefertigt habe, damals, holla die Waldfee, ich habe die letztens nochmal ein bisschen überlesen und habe mir so gedacht, peinlich, das möchte ich niemandem mehr sagen.
Aber ich glaube, das tut jeder auch. Jeder, der zig Jahre mit seiner Bachelorarbeit zurückliegt, sagt heute, Vollkatastrophe. Aber auch selbst unsere Dozenten an der Uni haben gesagt, das darf auch so sein. Die darf auch schlecht sein im Nachhinein.
Natürlich, du musst ja auch
steigern können.
Anfangen, du musst ja auch irgendwo lernen. Aber das ist halt die Sache, wenn du halt wirklich ein Studium machst, du wirst ja besser, je öfter du sowas machst. Und das ist ja genau der Punkt. Und es ist ja nicht so, dass Scott in die Schule gegangen ist wie hier und dann da eine Promotion dranhängen konnte. Ja. Sondern er hat ganz klassischen Bachelor gemacht, dann einen Master, wo er sich dann auch erst im Master im Übrigen auf die Physiotherapie wirklich spezialisiert hat. Und dann darauf aufbauend dann eben die Promotion. Und parallel arbeitet er aber auch noch als Physiotherapeut. Okay. Das heißt, das ist auch noch...
Er hat auch diesen Praxisbezug, was auch manchen vorgeworfen wird, die viel forschen, dass sie sagen, also dass sie gesagt bekommen, so du hast doch gar keine Ahnung mehr, wie es da draußen ist.
Das stimmt ja auch, aber das ist ja auch gut so. Also ich finde es auch absolut richtig so. Also klar, man braucht auch so ein bisschen die Schnittstellen, aber ich finde, man braucht auch die trockene Grundlagenforschung, die im ersten Moment dem Anwender gar nichts bringt. Aber das ist halt auch ein Erkenntnisgewinn.
Absolut.
Das sieht man vielleicht dann erst später oftmals, aber das ist ja genauso essentiell wie das Anwendungsbezogene.
Ja. Und er ist ja auch jetzt Full House heute bei euch. Also jetzt abgesehen davon, dass ich da bin mit meinem Hund, habt ihr ja noch jemanden eigentlich ja aus Dresden, aber irgendwie auch aus Australien aufgegabelt.
Ja, wir haben
Massimo.
Ja.
Und Massimo hat auch mit euch jetzt Weihnachten gefeiert. Mhm. Und der hat mir auch eben erzählt, ja, mein Physio in Australien hat oft mit mir Dry Needling gemacht. Und das fand ich ganz toll. Und ich hatte kurz vorher erzählt, dass ich so toll finde, dass viele Physios, jetzt muss ich schon lachen, ey, dass viele Physios in Australien so evidenzbasiert arbeiten. Und er erzählt mir in der nächsten Sekunde was von Dry Needling, wo wir eigentlich wissen, dass das so schon so ein bisschen Bullshit-Therapie ist, dass ihr das eigentlich schenken kannst. Und die Forschungsergebnisse dazu sind nicht wirklich erfolgreich, ja. Wo auch spannend. Viele Physios sagen so, ja, lass es lieber, aber viele machen es auch. Aber im Prinzip ist es nur Neuromodulation. Heißt, du gaukelst deinem Nervensystem vor, dass es hilft. Du fährst das Nervensystem im Prinzip damit runter. Mhm. Wie du es auch bei einer Massage tust oder auch bei anderen passiven Techniken, geht es da immer wieder um die Neuromodulation. Was anderes ist das nicht. Und ich in meinem Flow schon kurz vorm Podcast konnte mir einfach nicht mehr, konnte mich nicht zurückhalten und habe gesagt, so ja, ist halt Bullshit, ne? Fand er wahrscheinlich nicht so geil, aber muss er jetzt mit leben.
Ja, aber kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie Akupunktur, oder?
Ja, im Prinzip schon. Okay. Also wie es genau an, was da genau jetzt der Unterschied ist, nagel mich nicht fest. Kenne ich mich nicht Bombe mit aus, weil ich weiß, was die Studienergebnisse sagen. Von daher werde ich auch nicht anfangen, das zu praktizieren.
Aber interessiert mich jetzt mal, was Gott dazu sagt. Ich frage ihn gleich mal. aber was er auch gesagt hat, also das möchte ich auch nochmal festhalten, es gibt unabhängig von der Ausbildung, gibt es immer gute und schlechte Physiotherapeuten.
Richtig.
Also er sagt es auch selber, dass er auch selbst in seiner Praxis ein paar Leute hat, wo er sich manchmal fragt, so ob es jetzt so sinnvoll ist, den Patienten so zu behandeln. Aber ich glaube, insgesamt kann man halt schon sagen, die kriegen halt einfach ein bisschen ein fundierteres Wissen dann einfach teilweise mit, vor allem was halt den wissenschaftlichen Aspekt angeht.
Sie können halt schon mal auch einfacher nach der Ausbildung nach Studien suchen. Wenn du in Deutschland eine Ausbildung machst und nicht den Studiengang, hast du keinen Plan, wie du sowas wie PubMed, sowas wie Google für alle Medizinstudien, wie du das bedienst. Da hast du keinen Plan.
Du weißt ja nicht mal, dass es das gibt.
Richtig, habe ich auch erst erfahren, dass es das gibt, als ich dann im Studium war. Ja. Und in der Physiotherapie gibt es ja auch mittlerweile viele Leute, die Studien zusammenfassen, die Ergebnisse zusammentragen und das dann wirklich vereinfacht, die Basics für Nicht-Studierende, Nicht-Studierte aufbereiten, dass dann auch keiner mehr sagen kann, ach, ich weiß doch nicht, wie ich an die neuesten Ergebnisse rankomme. Dann machst du die Facebook-Seite auf und dann hast du da über Hashtags kannst du dann suchen, Knie, Schulter, whatever, und findest dann die aktuellen Behandlungsmethoden und Ergebnisse, Studienergebnisse dazu. Also das ist ganz, ganz genial gemacht. Schon im letzten Podcast mega Werbung für gemacht. Ich glaube, ich mache einfach immer Werbung für die Jungs von Physio Meets Science. Klingt halt auch schon einfach genial.
Ja, aber also ich finde, es ist eigentlich ein Gegebenes. Also das sollte eigentlich überhaupt nicht irgendwie eine Frage sein.
Nein.
Physio ist Science oder ist ein Teil, ein Untergebiet von den klassischen Naturwissenschaften.
Richtig.
In dem Sinne.
Aber wenn man mal überlegt, wie Physiotherapie die letzten Jahre war, wir haben auch noch Elektrotherapie gelernt und dann wurde uns erzählt, ja, wenn du dann da Voltaren drauf schmierst und dann Elektrotherapie drauf, dann zieht es viel besser ins Gewebe ein. So jeder normal denkende Mensch, der sich ein bisschen mit Anatomie auskennt, wird merken, so kann nicht funktionieren, ja, weil geh mal durch ein paar Hautschichten mit einer Creme, musst du halt schon einstechen, was dann, glaube ich, nicht mehr so gesund ist. Aber auch ganz, ganz viele Sachen, was bei uns, wie krass man Wert darauf gelegt hat, welche Massagegriffe wie ausgeführt werden, weil sonst würde das nicht wirken. Du bist im Zwischenexamen oder auch im Examen durchgefallen, wenn du dich nicht an die Vorgabe der Dozentin gehalten hast. Und du musstest wirklich die einzelnen Massagegriffe für jedes Gelenk auswendig lernen, was wann kommt. Und ich mir auch dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und auch in meiner Fortbildung für die manuelle Therapie bin ich einfach dem Dozenten so hart auf den Sack gegangen, dass er, obwohl ich keine Glanzleistung abgelegt habe in der Abschlussprüfung, glaube ich, nur gesagt hat, ja, die lassen wir durch, weil die will ich nie wieder sehen.
Ja, aber ich finde es auch gut, wenn es da mal ein paar kritische Stimmen gibt. Vielleicht regt es ja dann doch auch mal den einen oder anderen zum Umdenken an, weil das ist ja schon
noch irgendwie... Ja, aber dann kommt halt auch wieder der Backfire-Effekt, ne?
Wie meinst du?
Naja gut, das ist ja, Backfire-Effekt beschreibt ja, dass du bist von irgendwas überzeugt und ich versuche dich vom Gegenteil zu überzeugen und stattdessen glaubst du eigentlich noch mehr
daran. Ja.
Und das passiert leider halt auch sehr oft und das ist auch bei meinem Dozenten passiert. Das war mir aber letztendlich egal, weil ich wollte einfach nur diesen Wisch mit diesem Zertifikat in der Hand haben, damit mein Arbeitgeber dann halt mehr abrechnen kann.
Mhm.
Und ob ich dann jetzt irgendwelche komischen Techniken für die Brustwirbelsäule mache oder nicht, das ist am Ende egal. Ja, aber dieses Zertifikat wird halt leider benötigt.
Mhm.
Und ja, ich glaube, das haben andere Berufsgruppen auch, aber...
Ja.
Ich kenn's ja jetzt nur aus der Physiotherapie.
Also ja, klar, ich glaube, du hast es immer, dass es in bestimmten Bereichen Meinungsverschiedenheiten gibt.
Ja.
Aber ja, mit der Physiotherapie ist halt das Problem, dass, glaube ich, auch ganz viele Dinge, die gemacht werden, einfach gar nicht erforscht sind.
Ja.
Also wo einfach noch niemand sich hingesetzt hat und das mal geprüft hat.
Und das kommt jetzt so langsam und dann merkt man so, oh Mist, das haben wir 30 Jahre lang gemacht. Ja, was sollen wir denn jetzt noch mit unseren Patienten machen? Also wenn das nicht hilft, was machen wir dann noch? Und
das ist halt schwierig. Aber das finde ich so krass, weil also irgendwie mir stellt sich die Frage irgendwie gar nicht, weil...
Nö, mir auch nicht.
Also ich finde das irgendwie schade, dass es anscheinend das Gefühl herrscht, dass ein Physiotherapeut ein Masseur ist. Weil das,
ja.
Also das gehört vielleicht irgendwo dazu, je nachdem, was für eine Art von Patienten man da jetzt auch hat. Also für mich war das auch total wichtig, dass da auch irgendwie massiert und gedehnt wurde, gezielt, als ich meine Sportverletzung damals gehabt habe. Aber das war ja nicht das, was letzten Endes mich dazu gebracht hat, wieder ordentlich laufen zu können.
Ja, richtig.
Und ich muss auch
ganz... Laufen lernt man durch Laufen.
Ja, richtig. Habe ich dann auch festgestellt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es auch krass, dass... Also je nachdem, welcher Physiotherapeut mich da gerade behandelt hat, ich da mit einem Gefühl raus bin so, ja, das bringt mir was. Ich habe das Gefühl, es wird besser.
Mhm.
Aber ganz oft bin ich auch raus und habe mir gedacht, das hätte ich mir jetzt irgendwie auch schenken können, so ein bisschen. Und das finde ich auch ganz schade. Und ich glaube, das hängt halt auch viel damit zusammen, dass man sich da auch, vielleicht auch wirklich viele aus älteren Generationen sich auch ein bisschen gegen sperren, sich eines Besseren belehren zu lassen und zu sagen, okay, hey, haben wir zwar früher so gemacht, aber irgendwie bringt es halt nicht so viel.
Ja.
Vielleicht müssen wir mal umsatteln und es auch anders beibringen.
Ja.
Ja, und das finde ich persönlich sehr schade. Und das geht natürlich total unter, wenn das irgendwie nicht in so einem universitären Rahmen stattfindet, wo du dann auch immer den Zugang zur neuesten Forschung hast und auch Forschung aktiv betrieben wird.
Absolut. Also ich bin auch für die komplette Akademisierung der Physiotherapie.
Ja.
Und ich hätte aber auch kein Problem mit, wenn auch Leute, die kein Abitur haben, sprich Realschulabschluss, sagen, ich möchte aber Physiotherapeut werden, finde ich, sollten diesen Leuten natürlich auch der Zugang gewährt werden. Weil sie können genauso ein guter Physiotherapeut sein oder genauso schlechter wie jemand, der Abi hat. Daran sollte es nicht scheitern. Da muss man natürlich Mittel und Wege finden, wie diese Leute dann das auch machen können. Aber wichtig ist halt einfach, dass dieser akademische Hintergrund gelehrt wird. Wie arbeite ich denn mit Studien und wie finde ich Studien und wie kann ich mit den Ergebnissen umgehen, wie interpretiere ich die? Ja, und dass man da auch darauf achtet, dass man die immer so interpretieren kann, wie man es möchte, aber dann auch mal sich selbst wieder reflektieren muss. Und dieses Selbstreflektieren, das ist auch was man eigentlich vorher nicht lernt. Also die wenigsten Ausbildungen oder Schulen in der Physiotherapie lernen Selbstreflexion, was ja eigentlich auch nicht so sein sollte.
Nee, man sollte auch ein kritisches Denken, wobei man da jetzt auch wieder die etwas philosophische Frage stellen kann, ob die Universität einem heute noch kritisches Denken beibringt. Aber das war ein anderes Thema. Aber nee, das sollte natürlich auch irgendwo ein bisschen mit an die Hand gegeben werden in der Ausbildung. Das ist ganz klar. Und ja, du hast natürlich recht, dass der Zugang jetzt Leuten nicht verwehrt sein sollte, die das unbedingt machen wollen. Aber gerade, also es gibt ja schon auch in Deutschland immer hier und da noch Schlupflöcher und andere Wege, an ein Studium zu kommen. Und ich denke einfach, es wäre wirklich, um einfach eine gewisse Qualität gewährleisten zu können, total wichtig, dass da ein universitärer Rahmen geschaffen wird, ja.
Absolut. Und der Beruf entwickelt sich halt auch einfach dahin, dass es nicht nur heißt, okay, hier habe ich den Gutschein, sprich das Rezept vom Arzt und ich mache jetzt einfach mein Standardprogramm, sondern ich mache einen ordentlichen Befund und ich hinterfrage, was hat der Patient denn eigentlich noch? Mhm. Ist das jetzt nur ein Symptom oder ist es wirklich die Ursache, was er mir beschreibt? Und die Ursache ist dann nicht, er hat Ellenbogenschmerzen, weil in der Brustwirbelsäule sich ein Wirbel verhakt hat. Nein, das ist nicht Ursachenforschung. Mhm. Ja. Ursachenforschung geht dann halt in das biopsychosoziale Modell. Und auch, was jetzt auch wieder den Rahmen komplett sprengen würde, aber auch ein wahnsinnig interessantes Thema und immer was, was bedacht werden sollte, was ja auch Gott sei Dank immer mehr bedacht wird. Mhm. Und weg von diesem rein mechanischen Denken. Und manchmal muss ich so ein bisschen schmunzeln und habe das Gefühl, dass wir Physios früher auch oft gedacht haben wie ein Maschinenbauer. Dass Zahnrädchen sich irgendwie zusammenfügen müssen und wenn eins hakt, dann kann der Rest auch nicht funktionieren. Mhm. Was ja auch nicht der Fall ist. Es gibt ja so viele Leute, denen Gelenke fehlen, Beine fehlen, Arme fehlen und der restliche Körper ist trotzdem irgendwie im Gleichgewicht, ne? Mhm.
Ja, aber was auch noch ein ganz großes Problem ist, was ihr natürlich in der Physiotherapie habt, was vielleicht ein Mediziner nur bedingt hat und ja, Ingenieure jetzt zum Beispiel nicht, ihr seid darauf angewiesen, auf subjektive Beschreibungen der Patienten. Ja. Also das ist ja natürlich irgendwie nochmal dann ja eine ganz andere Hausnummer aus einer subjektiven Beschreibung, wo Menschen auch unterschiedliches Schmerzempfinden vielleicht haben und so noch generell unterschiedlich mit Dingen umgehen. Daraus dann irgendwie eine ordentliche Diagnose zu ziehen. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass da einfach manchmal überhaupt nichts reingesteckt wird.
Nein.
Also ich war ein bisschen schockiert, als ich das letzte Mal in physiotherapeutischer Behandlung war, wo da einfach de facto jetzt keine Anamnese gemacht.
Da ja, war Physio-Bashing, so, ole. Ja.
Also das fand ich hart.
Das geht halt gar nicht.
Nee, also es war natürlich noch irgendwie ein Alterbefund vorhanden und so. Und ah ja, da bauen wir einfach mal drauf auf.
Nein.
Mal wurscht, dass das jetzt schon fast ein Jahr her ist, die letzte Behandlung oder so.
Also ich mache einen neuen Befund, wenn es 3 Monate her ist. Dann mache ich immer einen komplett neuen Befund.
Ja, also ich wollte mir das auch nicht anmaßen, mir das selber rauszunehmen, zu sagen, so, macht das so Sinn? Ja. Aber ich habe dann halt eben auch mit meinem Freund drüber gesprochen und der war halt auch so, okay, naja, mal schauen, ob es was bringt.
Hat es was gebracht?
Nee.
Also, ja, okay.
Da muss ich sagen, ich hatte eine nette Zeit, aber das war es auch. Die war ganz nett.
Och Mensch, ja, okay. Nett hilft halt nicht unbedingt bei der Problematik, die man dann hat, wenn man sagt, man hat ein kaputtes Knie und möchte wieder klettern gehen.
Ja, also ich muss halt sagen, also doch, ich finde, nett ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil als ich direkt ich meine Sportverletzung hatte, war das auch einfach für mich psychisch ganz wichtig, dass einfach jemand da ist und sagt, wir kriegen das schon hin.
Natürlich, du kannst dann nicht sagen, oh Gott, da fühle ich mich total unwohl. Dann ist es auch nicht der richtige Rahmen. Das ist halt dann wieder dieses Biopsychosoziale.
Ja.
Aber nett und hat nichts auf dem Kasten bringt dich aber auch nicht weiter.
Ja, ja, nee. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass generell, also zumindest hatte ich das auch immer mal wieder so rausgehört, dass auch einfach jede Praxis bestimmte Sachen anders handhabt, was ja auch absolut Sinn ergibt, aber irgendwie, also ich bin ja überhaupt nicht drin in dem Bereich, aber gibt's wirklich irgendwie einfach so ein festes Schema, wie du einfach vorgehen kannst, dass du auch auf ein sinnvolles Ergebnis kommst, was jetzt so die Ursachen, Symptome, Forschung angeht oder nachvollziehen angeht und darauf aufbauen, dann eine ordentliche Behandlung aufbaust? Weil
wenn du jetzt meinst, dass es zum Beispiel um Kreuzbandverletzungen geht und da gibt es Behandlungsschemata, die oft auch ausgegeben werden nach der OP oder auch, wenn es konservativ gemacht wird. Und ja, du gehst dann nach diesem Schema, aber es ist natürlich trotzdem immer wieder wahnsinnig individuell. Und du musst natürlich immer wieder neu auf den Patienten eingehen. Und du kannst auch nicht sagen, ja, erst ab Woche XY ist Belastung. Aber wenn der Patient schon vorher fit ist und der Arzt auch das Go gegeben hat, vorher schon zu belasten, warum sollst du denn dann nicht belasten? Also es ist natürlich immer wieder trotzdem eine ganz individuelle Frage. Und es ist, diese Behandlungsschemata sind ja nur Richtwerte.
Nee, das auf jeden Fall. Ich hatte nur irgendwie, ja, einfach manchmal das Gefühl, dass da gar kein Konzept so hinter manchen Sachen steht.
Deswegen habe ich mich gefragt. Ich schäme mich manchmal für meine Berufsgruppe.
Nein, ich weiß ja auch, also ich möchte überhaupt gar keinen, wie gesagt, ich laste das ja auch überhaupt nicht den Physiotherapeuten an. Ich glaube halt wirklich, da fehlt einfach irgendwie so die richtige, ja, der richtige Background, das richtige Setting, um das wenn du das nicht aus purer Eigenmotivation dir dann halt irgendwie aneignest, wie das ja auch viele machen. Ich kenne ja auch wahnsinnig viele Leute, die das total leidenschaftlich machen und mir da Romane drüber erzählen können, was da alles so abgeht. Zum Beispiel du.
Ja, Was? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
Ich weiß nicht. Ich habe manchmal halt einfach das Gefühl, da fehlt so die wissenschaftliche Herangehensweise oder wissenschaftlich sinnvolle Herangehensweise.
Ja,
so.
Ja. Das kann ich so unterschreiben, definitiv. Ja. Ich habe ja auch noch vor meiner Ausbildung Physiotherapie-Erfahrung gesammelt und dachte mir, ich hatte Rückenschmerzen und wurde einfach nur ein bisschen massiert und wurde dann auf so ein Schaumstoffkissen gestellt und sollte dann Gleichgewichtsübungen machen, wo mir damals schon irgendwie klar war, so ich habe Schulter-Nackenschmerzen, weil ich mich definitiv in der Zeit zu wenig bewegt habe. Da kann doch irgendwas nicht ganz richtig sein. Mhm. Du hast ja eine Sportverletzung gehabt.
Mhm.
Wie viele Rezepte hattest du denn dort? Weißt du das noch? Oder wie lange warst du in Behandlung?
Na, ich hatte, glaube ich, ganz klassisch einfach 10 Behandlungen aufgeschrieben gekriegt. Und also ich hatte mir das Kreuzband angerissen.
Bist du klassisch gesetzlich oder klassisch privatversichert?
Klassisch privatversichert. Nee, aber die hatten mir ich glaube, das war so das Standardding, dass die halt, ich hatte ja ungefähr alle Bänder einmal, also Kreuzband angerissen, Innen- und Außenband hatte ich gezerrt, eins davon schwer, ich weiß aber nicht mehr welches, und noch eine leichte Prellung. Und ich durfte auch erstmal nur teilbelasten und bin auf Krücken gelaufen. Und dafür habe ich dann quasi 10-mal Physiotherapie aufgeschrieben gekriegt.
Und das war es dann auch.
Genau, und das war halt, also ich wurde nicht operiert, sondern es wurde halt wirklich komplett konservativ behandelt und genau, das war halt so die Herangehensweise.
Wie geht's dir damit jetzt?
Also ich muss sagen, die erste Behandlung, das war extrem gut, da hatte ich auch wirklich eine sehr gute Physiotherapeutin, beziehungsweise ich hatte da 2 verschiedene, aber in der gleichen Praxis und die haben das auch echt toll gemacht und die haben mir auch ganz doll angeraten und auch der Arzt gezielt noch ein bisschen Aufbautraining zu machen. Das habe ich natürlich, weil ich ins Ausland gegangen bin, direkt danach echt schleifen lassen. Mhm. Ich bin dann ein paar Monate später, nachdem ich dann wirklich irgendwann so massive Probleme bekommen habe, bin ich dann freiwillig ins Fitnessstudio gegangen.
Und okay, das ist krass bei Sarah. Also wenn Sarah freiwillig ins Fitnessstudio geht, dann muss es schon schlimm sein.
Ich bin nicht so das Fitnessstudio-Girl. Ich mache wahnsinnig gern Sport und mir hat das wirklich dolle gefehlt. Mhm. Aber ja, so Fitnessstudio, das war ein bisschen eine schwere Geburt, aber eine Freundin von mir ist dann ins Fitnessstudio gegangen, da habe ich mich dann einfach angeschlossen. Der Trainer war auch wahnsinnig cool. Ich habe dem halt erzählt, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwie auch selber Sport studiert hat oder so, aber der kannte sich wirklich gut aus. Ich glaube, er hatte auch selber schon diverse Verletzungen gehabt und hat mir halt ganz gute Aufbauübungen gegeben, weil natürlich mein eines Bein auch einfach deutlich schwächer war nach wie vor. Und das hat halt wirklich meinen ganzen Bewegungsapparat nachhaltig geschädigt. Und ich muss sagen, ich habe auch bis heute tatsächlich immer noch ein bisschen Probleme, ich bin dann eben noch ein zweites Mal in Behandlung gegangen.
Auch nochmal klassisch 10.
Genau. Und hatte halt so ein bisschen die Hoffnung, dass einfach so quasi diese Nachfolgen von dieser Verletzung dann noch so ein bisschen aufgearbeitet werden können. Mhm. Aber ja, es war temporär eine Hilfe, aber so langfristig war das irgendwie auch nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Also so
war das die gleiche Praxis, wo du vorher warst?
Ja, das war die gleiche Praxis, aber andere. Also da wurde ich einfach von anderen Leuten behandelt. Und das, also ich meine, es war jetzt wirklich auch viele Sessions, wo ich danach gesagt habe, okay, ja, das übernehme ich so ein bisschen und habe dann auch viele von den Übungen wirklich zu Hause auch gemacht. Und hatte auch das Gefühl, dass es dann teilweise was bringt, aber halt zum Teil auch irgendwie wieder gar nicht. Und das war irgendwie nicht so, dass ich da jetzt so auch viel dann daraus mitnehmen konnte. Aber ich habe halt einfach da auch schon gemerkt, das hängt halt auch immer total davon ab, werde ich gerade behandelt.
Ja. Absolut. Und es hängt auch bestimmt immer wieder, da gibt es ja auch Studien zu, davon ab, wie motiviert der Physio ist oder ob er gut drauf ist, ob er schlecht drauf ist. Da gibt es ja auch mittlerweile so viele Studien, die das beweisen, dass das Mindset des Therapeuten auch so wahnsinnig entscheidend ist, egal was er nach außen ausstrahlt, wenn er sich innerlich denkt, boah, die Alte, das kann man vergessen, dann wird das halt auch nicht so gut.
Ne? Ich kann's ja auch verstehen. Ich meine, ich bin ja vielleicht auch irgendwo ein bisschen ein langweiliger Patient mit einer eigentlich schon verheilten Sportverletzung.
Ja, aber dann kann man ja endlich mal richtig Gas geben. Also den kann man ja einfach mal schön scheuchen.
Eigentlich so. Schon, ja.
Ich hätte mir ja immer gewünscht, dass du in meiner Nähe wohnst und ich dich behandeln kann und mal einfach mal Drill Sergeant auspacken kann.
Ja, das wäre mir auch lieber gewesen. Ich bin ja auch jemand, der das auch, also die das halt auch gerne macht, irgendwie sich da mal so richtig auszupowern. Aber das war definitiv nicht gegeben.
Ja, und das sind eigentlich immer so meine Traumpatienten, die dann nochmal, wo man sagt, okay, jetzt ist es so gut wie verheilt, dann nochmal wiederkommen und man dann nochmal so richtig Training macht für einige Wochen. Wo wir dann auch bei den Rezepten sind. Mhm. Rezeptausgabe ist jetzt bei dir ja kein Problem, solange du noch privat versichert bist während des Studiums. Aber sehen wir ja auch immer wieder bei gesetzlich Versicherten, die einfach dann zu hören kriegen, ich kann ihnen keine Rezepte mehr geben, weil mein Budget ist erschöpft.
Mhm.
Und ich kenne ja deine Eltern jetzt auch schon einige Jahre und da habe ich mich auch mal vor ein paar Jahren, haben wir ja am Esstisch unten gesessen und uns unterhalten. Und ich habe dann total abgenervt erzählt, so ja, meine Leute kriegen keine Rezepte mehr und bräuchten es. Und andere kriegen Rezepte ohne Ende und haben eigentlich keinen Wert davon. Ja. Und war da sehr, sehr, sehr gefrustet, bis dein Vater dann interveniert hat und mal erzählt hat, was bei ihm vor einigen Jahren passiert ist.
Mhm.
Und das war halt gar nicht mehr so lustig.
Ja, also der struggelt, glaube ich, auch ziemlich dolle mit dem System, weil mein Vater ist tatsächlich, hat es aus Leidenschaft, sowas gibt's. Nein, es gibt auch
ganz. Und er ist noch nicht uralt, also.
Nee, noch nicht, kommt noch. Ja, aber dieses System, unter dem ein Arzt hier arbeitet, der gesetzlich Versicherte behandelt, es gibt ja auch Privatärzte, ja, die sind da natürlich fein raus. Also die haben ein deutlich angenehmeres Leben, muss man leider sagen. Aber die, die da unter dem, ja, unter den gesetzlichen Krankenkassen arbeiten, die sind mit so vielen Regulierungen und Budgetierungen täglich konfrontiert, dass das halt auch manchmal ein bisschen den Spaß nimmt, ne? Und ja, das Leben einem sehr schwer machen kann. Und genauso verhält sich es halt auch mit den Rezepten, die. Es entscheidet nicht der Arzt, wie viele Rezepte irgendwie ausgegeben werden. Der kann nicht einfach sagen, x-beliebige Rezepte an Patient XY, mhm, sondern es gibt ganz klar festgesetzte Budgets für jedes Quartal. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das, ich glaube nicht, dass es in der Anzahl der Rezepte, sondern in den Kosten quasi budgetiert ist.
Das weiß ich nicht genau, aber was ich jetzt schon öfters gehört habe und nachlesen konnte, ist, dass die Ärzte prinzipiell pro Jahr etwas mehr als 3% weniger verordnen sollen als im Vorjahr.
Okay, das wusste ich tatsächlich noch nicht.
Da müssen wir nochmal einen Podcast mit deinem Papa machen,
ja,
glaube ich.
Das ist ja auch total verrückt. Nee, aber ich weiß auf jeden Fall, dass halt ein festes Budget einfach gesetzt ist. Ich glaube, es geht darum, wie viel es halt eben kostet,
ja,
wie viel der Arzt an seine gesetzlich Versicherten dann verschreiben darf. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn der Arzt im Quartal dieses Budget überschreitet, muss er das vor der gesetzlichen Krankenversicherung dann halt eben rechtfertigen, warum das ist.
Und was passiert denn, wenn jetzt die Krankenversicherung sagt, nee, deine Rechtfertigung nehme ich nicht an?
Also wenn die, wie heißen die nochmal, die Krankenkassenvereinigung oder so? Genau, wenn die dann, und da möchte ich nochmal kurz reinwerfen, das sind keine Menschen in der Regel, die irgendwie Medizin studiert haben. Das sind Leute, die halt eine Ausbildung in diesem Rahmen gemacht haben, in so einer gesetzlichen Versicherungsschiene, was ja auch.
Ja, so Schreibtischtäter, beamtenmäßig halt einfach unterwegs sind.
Die haben bestimmt, ne, auch von ganz vielen Sachen Ahnung, wo der Arzt keine Ahnung von hat.
Ja.
Aber sicherlich viele nicht so arg viel von Medizin. Und die sollen dann beurteilen, ob die Rechtfertigung des Arztes medizinisch sinnvoll ist oder nicht. Möchte ich einfach mal in den Raum stellen, ob das nicht eventuell fragwürdig ist. Aber wenn es für nicht okay befunden wird, dann trägt der Arzt die Kosten.
Und zwar gibt es dafür Versicherung oder muss er mit seinem Privatbudget am Ende dafür haften?
Soweit ich das weiß, haftest du mit deinem Budget.
Ja, und so habe ich das nämlich auch in Erinnerung, dass das dein Papa erzählt hat. Und als er dann sagte, wenn ich meinen Kindern die Ausbildung nicht finanzieren kann, das Risiko gehe ich nicht ein,
ja,
da verordne ich halt lieber weniger oder auch gar nichts mehr. Und da ist so dieser Kehrtwende bei mir gewesen, dass ich gesagt habe, ja, okay, kann ich verstehen. Also ich möchte also so viel Ärztebashing ab und zu betrieben wird, weil wir uns auch immer mal wieder über Entscheidungen der Ärzte ärgern, auch im Rahmen der Rezepte. Da war dann der Moment, wo ich mir dachte, boah, Sarah kann ihr Studium nicht machen, ihre Schwester kann ihr Studium nicht machen, weil der Papa zu nett ist und zu vielen Patienten gute Behandlungen ermöglichen wollte. Und dann geht es auf Kosten des Privatbudgets. Das kann halt auch absolut nicht sein. Und ja, es gibt Verordnungen, die sind sinnfrei, absolut. Es gibt aber auch leider Patienten, die einen zu Tode quatschen und dann sich wahrscheinlich auch ein Arzt denkt, na gut, ich gebe jetzt einfach auf, hier hast du dein Rezept und verschwinde bitte aus meiner Praxis.
Ja.
Gibt es bestimmt auch, aber dieses Verständnis, weniger zu verordnen, habe ich absolut mittlerweile.
Ja, also das ist halt, also es ist ja ein hypothetisches Szenario. Mein Vater ist zum Glück dann da irgendwie da, also er stand halt wirklich einmal kurz davor, dass da mit seinem Privatbudget er hätte haften müssen, weil er einfach, ja, dem Patienten etwas teurere Medikamente und weiß nicht, wie viel Physio da jetzt mit drin war, aber eben anscheinend zu viel, zu teuer verschrieben hat. Und es ist zum Glück nie so weit gekommen, dass er da mit seinem Privatvermögen gehaftet hat, aber ja, es ist ein ganz blödes Szenario, in dem man sich da schneller mal befinden kann, als man das gern hätte. Und ich kann es auf der einen Seite natürlich irgendwo verstehen, dass die Versicherungen sagen, wir müssen das irgendwo deckeln.
Absolut, klar.
Aber andererseits kann ich es auch nicht, weil ich finde es ganz schwierig, dass sich jemand, der eben nicht aus dem medizinischen Bereich rausnehmen will, zu wissen, wo man diese Deckelung am besten setzt, wie das am besten sinnvoll ist. Und vor allem, wir hatten es ja auch schon mal davon, jeder Mensch ist einfach total individuell.
Ja.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt zufälligerweise in einem Quartal halt einfach mal die Leute bei denen einfach wirklich nur die teuren Medikamente anschlagen?
Ja.
Was soll ich denn dann machen, das denen nicht verschreiben? Oder was ist, wenn ich halt diesen einen Patienten habe, der halt so wahnsinnig dolle von dieser super teuren Physiotherapiebehandlung profitiert? Ja, aber die sind dann da halt irgendwo die Hände gebunden.
Genau.
Und auch wenn ich das System nicht bis ins letzte Detail verstehe, aber was ich verstehe,
wird, glaube ich, nie jemand.
Ja, ich glaube, außer jemand, der halt wirklich in dieser Gesundheitsbranche arbeitet. Aber was man einfach wirklich verstehen muss, diese Entscheidungen, die Ärzte da in der Hinsicht ganz oft treffen, die sind einfach nicht basierend darauf, was sie gerne an Behandlung verschreiben möchten, sondern die sind auch basierend darauf, hey, wie kann ich dafür sorgen, dass meine Praxis nicht untergeht?
Richtig, ja.
Wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht insolvent gehe,
weil
ich meinen Patienten eine gute Behandlung ermöglichen möchte? Und das muss man wirklich einfach mal festgehalten haben und mal kurz und knapp sagen, das System, was wir in Deutschland haben, ist, ich möchte gerne ein S-Wort sagen, aber ich sag mal fragwürdig.
Ansonsten hätte ich noch so ein Piep eingefügt. ja, also andererseits muss man aber natürlich auch sagen, jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Amerika, ich habe ja viele Patienten, die über das System schimpfen und ich schimpfe ja auch immer mal wieder. Aber im Vergleich zu Amerika, finde ich, haben wir immer noch ein sehr, sehr gutes System, das eben sehr, sehr viel übernommen wird von der Krankenkasse, dass du deine Physiotherapie nicht selbst zahlen musst, sondern bei den gesetzlich Versicherten ist es ja so, du zahlst 10 Euro als eine Rezeptgebühr plus 10% des Rezeptwertes. Das ist bei einem klassischen 6er KG-Rezept mittlerweile 25 Euro oder sowas, roundabout, je nach Kasse immer ein bisschen unterschiedlich. AOK weniger, sowas wie Techniker ist dann mehr. Das ist noch extrem wenig Geld.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ja jetzt auch in Neuseeland gesehen, wo das auch nicht gang und gäbe ist, dass Leute versichert sind und so weiter. Also ich möchte auch gar nicht in Frage stellen, dass eine Krankenversicherung und diese Art von Solidaritätsprinzip, die dahinter steht, dass das eine schlechte Idee ist. Überhaupt nicht.
Nein.
Die Ausführung ist einfach fragwürdig.
Ja.
Ich finde auch fragwürdig, dass wir privat und gesetzlich Krankenversicherte haben müssen.
Ja.
Wir müssen es aber in dem
System ansonsten können wir uns nicht tragen.
Ja.
Also auch Physiopraxen tragen sich hauptsächlich über die Privatversicherten, auch wenn sie mehr gesetzlich Versicherte in ihrem Programm haben.
Arztpraxen auch. Und das,
und
wir reden ja hier irgendwie von einer, sagen wir mal, bei einem normalen Arzt, der wird ja, weiß ich nicht, also zwischen 80% und 90% gesetzlich Versicherte haben.
Also bei der Physiotherapie weiß ich, 40% Privatversicherte brauchst du, um dir das Überleben zu sichern.
Ach krass, das ist richtig viel.
Ja.
Also ja, es macht auf jeden Fall einen Wahnsinnsunterschied. Ja, und wenn quasi alle gesetzlich versichert werden unter dem System, was wir jetzt haben.
Das würde nicht funktionieren.
Nee, alle Arztpraxen würden halt pleite gehen.
Und das auch Physios.
Ja.
Also das würde halt vorne und hinten nicht mehr funktionieren.
Ja, wenn das 40%,
Also diese 40% ist natürlich auch immer so ein bisschen daran gemessen, wo ist meine Lage. Frankfurt City ist natürlich ein bisschen teurer als jetzt Altenau.
Ja, logisch.
Ja, also so auf dem Land.
Ja.
Das macht natürlich auch immer Unterschiede. Da hast du natürlich auch ganz andere Mietkosten.
Ja.
Die musst du auch mit einrechnen. Aber 40%, das ist halt schon einiges. Ja.
Also ich finde es halt, das finde ich halt krass. Ich sag nicht, dass die ganze Grundidee hinter dem System jetzt irgendwie quatschig ist, aber
ich muss auch nochmal revidieren. Das stimmt so nicht, was ich gesagt habe. Die Privatpatienten, die wir haben, machen 40% unserer Einkünfte aus.
Ah, okay.
So rum war das. Es sind nicht 40% Privatpatienten, sondern die machen 40% der Einkünfte aus. Über die müssen wir uns tragen. Über die müssen Gehälter gezahlt werden, mhm. Versicherungen, Miete, Strom, Gas, Wasser,
mhm.
alles. Ja, aber ja, 80-90% gesetzlich versichert, ja, könnte vielleicht dann auch tatsächlich hinkommen in, also, den Physiopraxen.
Ja, also ich bin ja selber nicht in der Praxis irgendwie tätig oder hier tätig gewesen, aber das sind so die Zahlen, die ich irgendwie im Kopf hatte.
Ja.
Aber ja, wie dem auch sei, also ich finde die Grundidee von dem System natürlich ganz toll, aber die Ausführung ist halt ein bisschen
schlecht.
Überdenkenswürdig.
Ja.
Würde ich mal sagen.
Soll ich mal auf jeden Fall überdenken. Ja, okay. Und deine Zukunftspläne sind ja nicht so ganz in Deutschland erstmal.
Nee.
Sondern wie geht's für dich weiter?
Naja, ist ja ein bisschen zu erwarten. Für mich geht's jetzt erstmal nach Australien.
Nein, wie kommt denn das?
Es war eigentlich eh sowieso schon klar, dass jetzt nach dem Diplom irgendwie nochmal ein Auslandsaufenthalt anstehen muss, weil nach einem Auslandssemester und einem Auslandspraktikum ist eigentlich die logische Schlussfolgerung, nochmal ins Ausland zu gehen nach dem Studium.
Sarah und Deutschland, das ist nicht so kompatibel.
Nee, leider nicht so. und dann, ja, erstmal werde ich mir einfach ein schönes Leben dort machen. Natürlich schon arbeiten, aber erstmal nicht in meinem Bereich. Ja, und wie es dann weitergeht, das steht jetzt dann auch gerade so ein bisschen in den Sternen. Also das Land sowieso, in dem es für mich weitergeht. Aber ich habe auch diverse Ideen, was jetzt da irgendwie, was die den beruflichen Werdegang angeht. Also ich denke, ich werde weder irgendwie nochmal auf Medizin noch auf Physiotherapie umsatteln. Also mit Patienten arbeiten wird nicht passieren.
Allein schon wegen des Gehaltes würde ich dir davon hart abraten, nach so einem langen Studium.
Ja. Ja, nee, das wäre auf. Also in Deutschland wäre es ein Downgrade, ja.
Absolut. Dolles. Absolut.
Ja, wer weiß, vielleicht sattel ich auch nochmal um, vielleicht kommt jetzt eine Promotion, vielleicht nochmal irgendwie ein anderer Master obendrauf. So richtig ausklamüsert habe ich das noch nicht.
Unser Abi kommt ja auch erst in die dritte Klasse, ja. Wir sind noch jung, von daher.
Da geht noch
was. Da ist noch einiges offen.
Da ist noch Luft. Ja, aber ich fände es auf jeden Fall irgendwie auch total spannend, irgendwie im medizintechnischen Bereich wirklich auch zu bleiben, wenn ich mich irgendwie mit dieser Ingenieurskarriere dann so anfreunden kann. Das weiß ich einfach alles gerade noch nicht. Das ist irgendwie, ja, noch sehr schwammig. Aber ich finde auf jeden Fall nach wie vor diesen ganzen, auch diesen Schnittstellenbereich zwischen Physiotherapie und Maschinenbau, was sich ja dann quasi in der Biomechanik trifft, da gibt es wahnsinnig interessante Felder. Also alles, was irgendwie in die Richtung Implantate und Prothetik geht, finde ich auch total spannend. Und vielleicht geht es ja auch noch mal ein bisschen mehr in die Richtung.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ich auch.
Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal ein Gespräch von nach Australien mit uns beiden. Schauen wir mal, wenn du dann was Spannendes zu berichten hast.
Ja, wenn das Abi dann so in die 6. Klasse
genau.
kommt.
Genau. Und jetzt muss ich natürlich auch, wo du in meinem Podcast bist, ein bisschen Werbung für deinen Podcast machen.
Okay.
Weil Sandra hat jetzt mit ihrem Mitbewohner Marvin ein Podcast gemacht und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe bisher nur die erste Folge gehört.
Oh. Ja, wir haben auch
bisher aber hat mich schon sehr kaputt gelacht.
Ja, wir haben auch bisher erst 3 Folgen. Man muss dazu sagen, wir haben jetzt nicht so einen Podcast wie Caro, der jetzt irgendwie einen Mehrwert bietet und man vielleicht ein bisschen schlauer rausgeht. Tendenziell sterben ein paar Gehirnzellen dazu.
Ich weiß nicht, ob das alle so beurteilen.
Also
über meinen Podcast.
Wir sind normalerweise auch im Alltag auch halbwegs intelligente Menschen, aber wir haben uns einfach gedacht, wir labern einfach mal ein bisschen Quatsch.
Wie heißt denn dieser Podcast?
Der Podcast heißt 2 Stück Gebäck, findet man mittlerweile endlich auch auf Spotify. Sonst sind wir auch auf Soundcloud zu hören, bisher und auf YouTube. Genau, und uns gibt's auch auf Instagram unter 2 Stück Gebäck. Da darf
also
man gerne
2 Stück Gebäck auf jeden Fall mal reinhören und allein die Story, wie dieser Name entstanden ist, ist so eine typische Sarah-Story wieder.
Hört man in der ersten Folge.
Hört man in der ersten Folge und sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Also ich habe das mal morgens zum Frühstück gehört und ist auch teilweise der Kaffee ein bisschen gespritzt fast.
Es freut mich, wenn wenigstens irgendjemand auf dieser Welt drüber lachen kann.
Aber wir sind so lange befreundet, da kann ich immer wieder über dich und mit dir lachen. Von daher.
Das ist doch schön.
Ja, liebe Sarah, dann wünsche ich dir für deine Zukunft alles, alles Gute.
Ja, danke schön.
Und in einem, ja, etwas über einem Monat bist du ja dann leider schon weg. Werde ich dich sehr, sehr, sehr doll vermissen.
Ja, ich und auch.
Wenn es irgendwie zulässt, auch mal auf jeden Fall besuchen. Na, das wäre so, wenn ich schon andere Freunde, die nach Australien gingen, nicht besuchen konnte in der Zeit, dann vielleicht wenigstens dich, wenn du lange genug bleibst.
Ja, und dann kannst du ja vielleicht auch mal live vor Ort sehen, wie Physiotherapie in Australien
funktioniert. Richtig, dann werde ich auf jeden Fall ein Praktikum beim Scott machen. Ja. Kannst du mich schon mal anmelden?
Das machen wir dann auf jeden Fall.
Und das wäre natürlich sehr spaßig, glaube ich. Und wo bist du dann?
Ich bin dann in Melbourne erstmal stationiert. Okay.
Sehr tolle Stadt und ja, alles Gute.
Dankeschön.
Und bis bald.
Bis bald.
Ja, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen und es war halt jetzt auch noch mal ein bisschen was komplett anderes als nur Physiotherapie. Und lasst mir gerne Feedback da, sei es jetzt in Kommentaren oder Nachrichten. Vielen Dank.